The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 7. Oktober. 2 Jahre nach dem 7. Oktober ist nur noch wenig vom brutalen Überfall der Hamas auf Israel die Rede. So hat es der Historiker Herfried Münkler in einem Essay für die Süddeutsche Zeitung formuliert. Die Grausamkeit des Massakers, sie scheine weitgehend vergessen, schreibt Münkler. Noch immer sind 48 Geiseln in der Hand der Hamas. 20 von ihnen sind wohl noch am Leben, so schätzen es israelische Sicherheitsbehörden. 251 Frauen, Männer und Kinder entführte die Terrororganisation Hamas. 205 von ihnen wurden bislang aus der Geiselhaft befreit oder freigelassen. Nur 148 kamen lebend nach Israel zurück, gezeichnet von Hunger und Folter. Ohad Ben Ami, 56 Jahre alt, ist einer der Überlebenden. 491 Tage war er in den Händen der Terroristen. Vor kurzem hat er in der Knesset über seine Geiselhaft berichtet. Er schildert in einem Interview, wie ein Hamas-Kommandant ihn und 5 andere Geiseln zwingt, zu entscheiden, wer von ihnen zum Tode verurteilt werden soll. Wählt 3 von euch aus, so habe es der Hamas-Mann gesagt, die sterben sollen und 3, denen ich in die Kniescheiben schieße. Eine Stunde lang hätten sie, die 6 Geiseln, darüber diskutieren müssen, während sie dabei von den Terroristen gefilmt wurden. Als niemand sich oder seine Mitgeiseln zum Tode oder zum Leben erwählt, suchen die Entführer nach dem Zufallsprinzip 3 Geiseln aus, die sterben sollen. Um daraufhin zu erklären, sie könnten der Todesstrafe entgehen, wenn sie schlecht über die israelische Regierung redeten. Danach habe der Hamas-Terrorist so getan, als habe er sie begnadigt und sie dann weggeschickt. Dann sitzt man da, so schildert es Ohad Ben Ami, und denke sich, was um Himmels Willen ist hier gerade passiert? Es sei eine ständige, unvorstellbar extreme Angst gewesen. Eine Angst, die auch Danielle Aloni erlebt hat. 49 Tage waren sie und ihre 5-jährige Tochter Gefangene der Hamas. Sie wurden in die Tunnel verschleppt. Zu wenig Essen, zu wenig Luft, so beschreibt Danielle Aloni im ARD-Magazin Weltspiegel das Tunneldasein.
Danielle versucht alles, um stark für ihre Tochter.
Sie habe versucht, stark für ihre Tochter zu sein. Ihr erzählt, die Hamas-Terroristen seien nette Menschen.
Damit sie keine Angst vor ihnen hat.
Doch dann, nach 2 Wochen, bekommt sie eine Panikattacke.
Es ging mir nicht besonders gut. Ich hatte großen Hunger. Ich fing an zu schreien und zu weinen. Ich konnte nicht atmen. Meine Tochter hat das mitbekommen. Und andere Geiseln mussten sie wegbringen. Weg von mir.
Das sei der Tag gewesen, an dem sie beschlossen habe, dass ihre Tochter sie nie wieder so sehen werde.
Ab jetzt, wenn ich das Gefühl habe, durchzudrehen, dann nur nachts, wenn sie schläft.
If I feel I'm going crazy, it will be only at night. After she's sleeping.
In den Tunneln der Hamas wurde auch Yarden Bibas gefangen gehalten. 484 Tage, dann kommt er Anfang Februar dieses Jahres frei. Seine Frau Shiri und seine 2 kleinen Söhne, Ariel, 4 Jahre alt, und Kfir, nur wenige Monate alt, sind ebenfalls von der Hamas entführt worden. Bei dem Überfall auf ihr Kibbutz am 7. Oktober wird die Familie getrennt. Die Videoaufnahmen von Shiri Bibas, wie sie ihre 2 Kinder in eine Decke gewickelt an sich drückt, das Gesicht von entsetztem Erschrecken gezeichnet, während um sie herum Männer auf Arabisch schreien, geht um die Welt. Shiri und ihre Kinder haben nicht überlebt. Ihre Leichen wurden von der Hamas Ende Februar an Israel übergeben, knapp 3 Wochen nach der Freilassung von Yarden Bibas. In seiner Trauerrede bei der Beisetzung sagt er an seine Frau Shiri gerichtet: Shiri, so nah wie jetzt war ich dir seit dem 7. Oktober nicht mehr. Und ich kann dich weder küssen noch umarmen. Es bricht mir das Herz. Und an seine Söhne: Ariel, ich hoffe, du bist mir nicht böse, weil ich dich nicht richtig beschützt habe und nicht für dich da war. Ich hoffe, du weißt, dass ich jeden Tag, jede Minute an dich gedacht habe. Seine Trauerrede beendet Jaden Bibas mit dem Satz: Ich habe euch noch so viel zu erzählen, aber das hebe ich mir für später auf, wenn wir alleine sind. Was bleibt, ist das Unbegreifliche eines hemmungslosen Terrors, wie er heute vor 2 Jahren über unschuldige Frauen, Männer und Kinder hereingebrochen ist. Frauen, Männer und Kinder wie Shiri, Jaden, Ariel und Kfir Bibas. Und was heute Nacht bei den Verhandlungen um einen Frieden in Nahost herausgekommen ist, das sagt uns aus Kairo unsere Chefreporterin Politik Karina Mössbauer, die dort mit dem Bundesaußenminister Johann Wadephul auf Reisen ist. Guten Morgen, liebe Karina.
Guten Morgen, liebe Dagmar. Ja, ganz genau. Seit gestern vermitteln die USA, Ägypten und Katar hier zwischen Vertretern von Israel und der Hamas. Bislang gilt die höchste Geheimstufe. Dennoch ist klar, es geht jetzt vor allem um den ersten Schritt von Trumps Friedensplan. Und der sieht die Freilassung aller 48 Geiseln vor. Und zwar der etwa 20, die noch am Leben sind, als auch der sterblichen Überreste der Toten. Im Gegenzug sollen dann palästinensische Gefangene freikommen und eine Waffenruhe implementiert werden. Doch der Teufel steckt natürlich wie immer im Detail. Und deswegen müssen jetzt Fragen geklärt werden wie, welche und wie viele Inhaftierte muss Israel dafür freigeben? Trump zeigte sich zuversichtlich. Wir haben enorme Fortschritte gemacht, sagte er in Washington. Und auch arabische Medien berichten darüber, dass die erste Runde der Gespräche in der Nacht in positiver Atmosphäre zu Ende gegangen ist.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Armin Laschet, Frankreich-Kenner und CDU-Außenpolitiker, erklärt die Auslöser der französischen Regierungskrise und warnt Deutschland davor, denselben Fehler zu begehen.
Wir haben ja ebenfalls einen großen Reformbedarf bei den sozialen Sicherungssystemen. Wenn man das zu spät anpackt, dann kann man in eine solche Krise rutschen. Das sollte die Warnung aus Frankreich sein.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Megakooperation von OpenAI mit dem Chipkonzern AMD. Außerdem, Schwedenurlaub gibt es jetzt auf Rezept und der Kanzler fordert mehr Fehlbarkeit im Fußball.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux, par l'intermédiaire de la presse, de m'adresser une nouvelle fois aux Françaises et aux Français avec quelques mots spontanés au moment où j'ai remis la démission du gouvernement.
Chaos-Tage in Frankreich. Mal wieder. Der erst vor 4 Wochen neu berufene Premier Sébastien Lecornu ist gestern zurückgetreten, noch bevor sein Kabinett überhaupt die Regierungsgeschäfte aufgenommen hatte. Grund war die Kritik an der Verteilung und Besetzung der Kabinettsposten. Nun allerdings hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Lecornu erneut mit einer Regierungsbildung beauftragt. Bis Mittwoch hat er dafür Zeit. Sollte das nicht gelingen, so berichten es französische Medien, wolle Macron sich, Zitat, der Verantwortung stellen. Was das bedeutet, ist jedoch unklar. Es wird spekuliert, er könne Neuwahlen ausrufen oder sogar zurücktreten. Welche Folgen hat die französische Instabilität nicht nur für das Land selbst, sondern auch für Europa? Darüber spreche ich jetzt mit Armin Laschet, CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Unser Gespräch, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Laschet.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Laschet, 4 Wochen nach seiner Ernennung ist der französische Premierminister Sébastien Lecornu zurückgetreten und nun muss Emmanuel Macron zum 6. Mal binnen 2 Jahren einen neuen Regierungschef bestimmen, während nicht nur die Rechtspopulisten Neuwahlen fordern. Halten Sie angesichts der jüngsten Ereignisse Neuwahlen in Frankreich für wahrscheinlich?
Das ist ganz schwer zu sagen, denn Präsident Macron hat ja schon einmal Neuwahlen ausgerufen nach den Europawahlen, in dem Gedanken, jetzt die demokratischen Parteien zu zwingen und die Wähler zu zwingen, zur Wahlurne zu gehen und eine gute, stabile Mehrheit zu wählen. Und nach den Neuwahlen war es schlimmer als vorher. Wir haben jetzt eine Polarisierung zwischen der extremen Linken und der extremen Rechten. Und meine Befürchtung ist, wenn er jetzt wieder Neuwahlen macht, wird es im Zweifel noch schlimmer.
Jetzt ist Fakt, dass die französische Regierung instabil ist, dass sie mit sich selbst beschäftigt ist. Welche Konsequenzen hat das denn für Europa, ein Frankreich, was ins Schludern gerät?
Also der Vorteil der französischen Verfassung ist natürlich für die internationalen Fragen, dass die alleine beim Präsidenten liegen. Und mindestens bis 2027 ist Emmanuel Macron gewählt. Er kann agieren, er kann europäisch agieren, er kann international agieren und ist da nicht auf das Parlament angewiesen. Das ist auch anders als in Deutschland. Nur die große Frage ist ja, was passiert dann 2027? Dann ist definitiv Schluss mit seiner Amtszeit. Und dann besteht natürlich wirklich die große Gefahr, dass die politisch Rechte gewinnt. Und dann ist natürlich das gesamte europäische Einigungswerk erstmal gefährdet. Für heute würde ich sagen, gibt es da keine negativen Auswirkungen. Die Wirtschaftslage hat natürlich europäische Auswirkungen. Frankreich hat mehr als 3,3 Billionen Euro Schulden. Das ist die höchste Schuldenlast in der gesamten Europäischen Union. Und wenn eine Regierung unter einen solchen Haushaltszwang kommt, dann ist sie natürlich auch europäisch nicht so handlungsfähig, wie sie es sein müsste.
Und die Kurse der französischen Staatsanleihen sind jetzt nach dem Rücktritt des Premiers deutlich eingebrochen. Und wenn sich der Vertrauensverlust der Anleger in die Fünfte Republik fortsetzt, sehen Sie da die Gefahr einer Eurokrise heraufziehen?
Bei jedem anderen Land könnte man das fast prophezeien. Wer ist Griechenland? Wir haben das ja erlebt, wenn das Vertrauen der Märkte nicht mehr da ist, dann beginnt eine echte Eurokrise. Nur jeder, der da spekuliert, weiß natürlich, dass es bei Frankreich um die gesamte Europäische Union geht und dass man nur alles tun wird, dass es da am Ende dann nicht zu einer solchen Krise kommt. Aber Garantien kann man heute Morgen nicht abgeben. Es ist alles sehr, sehr fragil. Und wenn die Märkte anders regieren und mal reagieren und vollkommen das Vertrauen verlieren, das ist jetzt eine kurzfristige Reaktion auf den Rücktritt eines Premierministers. Wenn es dann neuer kommt, ist vielleicht wieder Vertrauen da. Aber wenn sich das mal so zerrüttet hat, dass es nicht mehr rückholbar ist, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die gemeinsame Währung.
Sie haben ja schon beim Rücktritt des Vorgängers von Léconu Anfang September gesagt, was in Frankreich passiert, sollte uns in Deutschland eine Warnung sein. Wofür genau eine Warnung, Herr Laschet?
Ja, das eine ist, dass man die Reformen nicht verschieben darf. Wir haben ja ebenfalls einen großen Reformbedarf bei den sozialen Sicherungssystemen. Es sollte ja der Herbst der Entscheidung werden, der jetzt auch ein Frühling und ein Sommer und ein nächster Herbst werden könnte und ein Winter. Aber wenn man das alles verschiebt, und auch bei uns sind ja die Milliardenlasten erkennbar, bei der Rentenversicherung, beim Gesundheitssystem, wenn man das zu spät anpackt, dann kann man in eine solche Krise rutschen. Das sollte die Warnung aus Frankreich sein. Und in Frankreich wird ja immer noch über das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 diskutiert. Und keine Regierung ist in der Lage, das durchzusetzen oder einen echten Sparkurs zu machen. Und ja, das gilt auch jetzt für uns als Mahnung.
Sie haben gesagt, es komme darauf an in Deutschland, dass die Reformen rechtzeitig gemacht werden. Was heißt denn rechtzeitig? Definieren Sie das mal.
Sobald wie möglich. Die Große Koalition steht jetzt genau unter dieser Aufgabenstellung. Deshalb ist sie ja überhaupt ins Amt gekommen, nicht aus einer Liebesbeziehung, sondern weil das die einzige Kraft jetzt ist, die das gemeinsam leisten kann. Sie muss es dann allerdings auch tun. Und wenn Sie die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen sehen, das sind jetzt keine nationalen Wahlen, aber da hat ja insbesondere die SPD gespürt, dass auch sie durch die AfD bedroht ist. Man hat lange Zeit gedacht, das sei ein CDU-Problem im Osten. Im Osten ist es auch ein CDU-Problem, aber im Westen sind es klassische, alte, sozialdemokratische Wähler, die plötzlich kein Zutrauen mehr in die SPD haben. Und deshalb glaube ich, dass die Sensibilität, insbesondere auch bei der Arbeits- und Sozialministerin, die aus Duisburg kommt, jetzt nochmal geschärft ist, dass sich was verändern muss, damit auch ihre Stammwähler wieder zurückkommen.
Kann rechtzeitig funktionieren, wenn man erstmal für alles Kommissionen einsetzen muss?
Naja, man hat eine Kommission eingesetzt für die Rente, die natürlich in der Tat ein sehr kompliziertes System ist. Viele Fakten liegen auf dem Tisch. über Demografie kann man ja schlecht diskutieren. Die ist einfach da. Und man weiß heute schon, wer ist in 10, 20, 30 Jahren Rentner. Das kann man alles ausrechnen. Aber an welcher Stellschraube man jetzt wie dreht, das ist das, was diese Kommission bei der Rente erarbeiten soll. Und das ist ja auch etwas, was weit über die Wahlperiode hinausreicht. Also man weiß nicht, wer in 10 Jahren regiert, aber der, der in 10 Jahren regiert, wird die gleichen Probleme haben wie die, die heute regieren.
Wenn wir beim Thema Rente sind, gerade hat der Beirat der CDU-Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche ein Papier zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland vorgelegt und die politisch Verantwortlichen zu mehr Mut bei Reformen aufgefordert. Ihr Wort wäre rechtzeitig handeln. Unter anderem haben sich die Ökonomen für ein höheres Renteneintrittsalter ausgesprochen, was ja auch Frau Reiche schon getan hat. Wie stehen Sie denn zu dieser Idee?
Ich glaube, dass im Moment man bei der Rente 67 bleiben sollte, dass man aber dafür sorgen sollte, dass auch alle dann wirklich bis 67 arbeiten. Und mit dem neuen Element der Aktivrente hat man die Möglichkeit, viele, die das 67. Lebensjahr erreicht haben und freiwillig eigentlich noch gerne weiterarbeiten wollen, dass das denen erleichtert wird und sogar finanziell honoriert wird. Und wenn das viele in Anspruch nehmen, wird das natürlich auch seine Auswirkungen, positiven Auswirkungen in der Rentenversicherung haben. Das ist aber bisher ein Plan, ein Anreizsystem, wo man nicht weiß, wie viele Menschen nehmen das denn wirklich in Anspruch.
Das heißt aber, länger arbeiten ist nicht in Ihrem Sinne.
Ich glaube, es ist im Moment nicht vermittelbar und es gäbe auch gar keine Mehrheit dafür. Und es würde die Rentner verunsichern und es wird die Lage im Zweifel auch innenpolitisch noch mehr erschweren. Deshalb würde ich empfehlen, alles dafür zu tun, dass das, was heute schon gilt, wirklich auch eingehalten wird. Und perspektivisch, wenn wir alle noch länger leben in Zukunft, was ja jedes Jahr mit der Lebenserwartung steigt, dann wird man auch über die Frage nochmal neu nachdenken müssen. In dieser Wahlperiode sehe ich das nicht.
Herr Laschet, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Bitteschön.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die Aktie von AMD steil nach oben gegangen. Warum? Das weiß Anne Schwedt in New York. Also einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne. Und was hat OpenAI damit zu tun, dass AMD jetzt so abgeht?
Guten Morgen, Dagmar. Ja, dahinter steckt eine spektakuläre Partnerschaft von OpenAI und AMD. OpenAI setzt künftig vor allem auf AMD-Chips für die eigene KI-Infrastruktur und hat sich jetzt in einer mehrjährigen Vereinbarung die nächsten Chip-Generationen gesichert. Das brachte der AMD-Aktien einen Kurssprung von rund 30%, also ein Plus von etwa einem Drittel innerhalb eines Tages. Mit dem Deal sichert sich OpenAI nicht nur modernste Grafikchips, sondern kann künftig auch bis zu 10% an AMD selbst erwerben, also ein echtes Vertrauenssignal für das Unternehmen. Für AMD bedeutet das, der Umsatz mit KI-Chips könnte in den nächsten Jahren explosionsartig wachsen und die Firma tritt mit diesem Schritt ihrem Rivalen Nvidia deutlich stärker entgegen. Und für den Markt bedeutet das, das Wettrennen um leistungsstarke KI-Hardware wird noch spannender und mit der OpenAI-Allianz stellt sich AMD jetzt als ganz klarer Gewinner, zumindest in dieser Woche hin, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass ausgerechnet der Bundeskanzler, der ja gerne streng und belehrend daherkommt, ein Herz für Fehlbarkeit hat. Zumindest beim unverfänglichen Stammtischthema Fußball. Karin Mioska fragte Merz zu einem Dauerstreitthema unter den Fußballfans dieser Welt.
Sollte beim Fußball der Videoschiedsrichter abgeschafft werden?
Für alle Kickerleien, die nicht so beschlagen sind, der Videoschiedsrichter sitzt bei Fußballspielen im Video Assist Center vor lauter Bildschirmen. Er unterstützt den Schiri auf dem Spielfeld bei schwierigen Fragen. Er gibt dem Unparteiischen per Funk Hinweise und zeigt ihm Szenen auf einem Monitor in Zeitlupe, damit der Schiri die richtige Entscheidung trifft. Manche finden das gut und fair. Merz gehört zur anderen Fraktion.
Dieser Wunsch nach totaler Perfektion, der scheint mir an dieser Stelle genau die Grenze überschritten zu sein. Ich hätte nichts dagegen, wenn man ihn wieder abschafft und auf die Entscheidung von Schiedsrichtern vertraut. Wir haben ja mittlerweile auch 4 bei jedem Spiel dabei, also dann sollten die das auch entscheiden.
Und ja, vielleicht stimmt es, dass in unserer Welt, in der die Technik immer mehr Fehler und Unzulänglichkeiten ausradiert, wenigstens im Fußball der menschliche Makel erhalten bleiben sollte. Bestes Beispiel, das Wembley-Tor. Im WM-Finale 1966 spielte die englische Elf gegen Deutschland. Das 3:2 schoss der Engländer Jeff Hurst. Oder doch nicht? Hurst kickte den Ball aus kurzer Distanz auf das Tor. Der Ball knallte von der Latte auf den Boden. Der deutsche Verteidiger schoss ihn weg. Und der Schweizer Schiri entschied in Rücksprache mit dem Linienrichter dann auf Tor. Der war ein Sowjet und konnte kein gutes Englisch. Konnten die beiden überhaupt miteinander kommunizieren? Warum hatte der Linienrichter nicht gleich die Fahne gehoben? War der Ball wirklich hinter der Torlinie? Wurde Deutschland der WM-Sieg gestohlen? Diese Fragen beschäftigen bis heute die Fußballwelt und das ist großartig. Es ist eine Legende des Fußballs, ein Mythos. Wenn heutzutage ein vermeintliches Phantomtor geschossen wird, dann schreit irgendeiner immer wie in Wembley. Jeder weiß, was gemeint ist und das ist schön. Viel schöner als eine lückenlose Beweisführung durch dröge Technik, die jede Diskussion im Keim erstickt. Wo bleibt da das Drama, wo die Emotion? Und es soll ja mit dem Fußball bitte so bleiben wie mit der Politik. In beiden Fällen wissen die Außenstehenden immer besser, wie es geht, als jene, die es selbst betreiben.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass man sich einen Besuch in Schweden eben nicht einfach als Therapie vom Arzt verschreiben lassen kann. Schade eigentlich. Eine neue Fernsehkampagne des skandinavischen Landes suggeriert nämlich genau das und wirbt damit natürlich um Touristen. Das Land ist heilsam für Geist und Körper. Natur, tolle Luft und ein Land, in dem 100 Tage im Jahr die Sonne scheint.
Here in Sweden the sun won't go down for 100 days. Just imagine what 24/7 light therapy could do for you. So get your doctor to prescribe Sweden and see what we can do for your wellness.
Wer Energie auftanken muss, der muss nach Schweden. So der Spin dieser Kampagne, dazu viele schöne Bilder. Was wurde schon alles versucht, um Menschen jenseits der eigenen Grenzen vom Urlaub im eigenen Land zu überzeugen? Mit der Kampagne Großbritannien im Rampenlicht will das Land Touristen zu Drehorten berühmter Filme locken. Von den schottischen Highlands, wo Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gedreht wurde, bis auf die Tower Bridge in London, wo Spider-Man sich entlangschwang. In der Schweiz streamte man live am Hauptbahnhof von Zürich eine Videoübertragung von einer Alm in den Alpen, um Touristen einen Ausflug dorthin schmackhaft zu machen. Und ja klar, ein Jodler hüpfte auch ins Bild und gab sein Bestes. Der Knaller aber kommt aus dem Ländle. Dort werden Sticker hergestellt mit der Aufschrift: Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Diesen Aufkleber an einer Ampel in Hamburg oder auf einer Parkbank in Barcelona oder auf einer Brücke über dem Hudson River in New York, da überkommt einen doch gleich das Elvis Presley-Gefühl.
Muss ich denn zum Städtele hinaus, Städtele hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Sei mir gut, sei mir gut, sei mir, wie du wirklich sollst, wie du wirklich sollst, 'cause I don't have a word.